Vis-à-vis.
Herr Oliver Schütte, was genau ist eigentlich erstmal ein Drehbuch? Gibt es da tatsächlich auch unterschiedliche Formen?
Eigentlich nicht, das ist relativ standardisiert. Das ist ja die Vorlage für jeden Film, für jede Serie, die geschrieben wird. Und tatsächlich ist die Form relativ klar. Liegt auch ein bisschen daran, dass es Software gibt, die einem das dann vorgibt, wie man das zu schreiben hat. Das ist schon ein Werk, was von, ich sage jetzt mal im Durchschnitt 60 Menschen gelesen wird, die alle mit dem Film, der dann zu drehen ist, oder der Serie beschäftigt sind. Das ist dann tatsächlich die Vorlage für jeden Film. Die Schauspieler denken sich dann die Sätze nicht selbst aus, sondern die stehen da schon auf dem Papier. Und wenn man das Drehbuch dann liest und mit dem Film vergleicht, sieht man, 1:1 wird in den meisten Fällen dann umgesetzt, was da steht.
Es sind ja nicht nur die Sätze, ich glaube, das kann sich erstmal jeder vorstellen und das weiß man, aber es sind ja auch teilweise die Szenen, welches Licht, ob Tag, ob Nacht, welche Stimmung herrscht, in welcher Stimmung gesprochen wird, in welchen Kostümen die Menschen da auftreten. Also ich stelle es mir vor wie so ein Bauplan, nach dem sich dann alle richten.
Genau, das Drehbuch ist tatsächlich so eine Art Bauplan für die Menschen, die das Haus dann bauen. Im besten Fall ist es ein literarisches Werk, was tatsächlich auch sehr schön zu lesen ist und so auch so eine eigene Stimmung verbreitet. Und das ist dann tatsächlich die entscheidende Vorlage für das Ganze, was dann gedreht wird.
Und ohne Drehbuch geht es nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wird das denn in der Filmbranche auch dementsprechend gesehen, geschätzt und honoriert?
Leider noch nicht so ganz. Es gibt ein nettes Bonmot von einem amerikanischen Studiokopf, der gesagt hat, die Drehbuchautoren sind das Wichtigste im Filmgeschäft. Wichtig ist nur, dass wir es ihnen nicht verraten, dass sie es nicht merken. Und tatsächlich ist das ein bisschen, was dahinter steckt. Es ist die Basis von all dem. Keiner könnte arbeiten ohne dieses Drehbuch. Aber das ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so richtig angekommen, aber auch in der Wahrnehmung in der Filmbranche leider noch nicht so ganz angekommen. Vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, dass man versucht, den Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren das nicht deutlich werden zu lassen, dass sie so entscheidend sind. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Das hat sich vor allen Dingen in Amerika jetzt durch die Serien geändert. Da sind ja dann die sogenannten Showrunner, also die für die Serien verantwortlich sind, auch sehr stark in der Öffentlichkeit. Und da hat sich ein bisschen auch das Machtverhältnis inzwischen geändert. Und das Wahrnehmungsverhältnis hat sich tatsächlich auch sehr stark verändert.
Sie haben über die Wahrnehmung gesprochen. Durch den Prozess, den Annika Decker gegen das produzierende Studio von Kein Ohrhasen und natürlich auch gegen Til Schweiger, der dementsprechend prominent ist, führt, ist diese Wahrnehmung ein bisschen deutlicher geworden. Wie steht die Branche, wie steht der Verband der Drehbuchautoren zu diesem Fall und zu diesem Prozess? Ist das nur ja so eine Spitze des Eisbergs, ein Luxusproblem, wo es eben um Millionen geht, oder geht es da auch um was wirklich Grundsätzliches, was wichtig ist für die Drehbuchbranche?
Es geht um beides. Es geht sowohl darum, dass es natürlich eine Spitze von einem Eisberg ist. Der Eisberg ist viel größer darunter, und so wichtiger ist natürlich so ein Prozess auch für uns, für die Drehbuchautoren in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, es wird ja auch in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen berichtet darüber, und das macht ein bisschen aufmerksam auf das, was da vorhanden ist. Und der Prozess ist natürlich typisch dafür. Es ist jemand, der ein Drehbuch geschrieben hat, der die Grundlage geschaffen hat, der ist nicht für den vergleichsweise großen Erfolg von dem Film nicht ausreichend bezahlt worden. Und jetzt sagt die Drehbuchautorin, na, ich will auch mich dran beteiligt wissen, in der Hinsicht, dass ich genügend Geld dafür bekommen möchte, was ich da geleistet habe. Und da sagen das Studio, sagen die anderen, nee, das geben wir dir nicht. Umso wichtiger ist der Prozess, um zu sagen, nee, das ist schon richtig, dass du das Geld kriegst. Wir sind da gespannt, was dann dabei rauskommt in dem Prozess. Aber bisher deutet ja alles darauf hin, dass es so kommt, dass sie zumindest Recht bekommt. Vielleicht nicht, weil es inzwischen zum Teil verjährt ist, aber grundsätzlich doch Recht bekommt, dass der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin, das Entscheidende ist, und ohne ihre Arbeit wäre dieser Film nicht so erfolgreich geworden. Das muss man einfach mal festhalten.
Ist ja Til Schweiger nun mal noch ein zweites Mal jetzt auch in den Schlagzeilen wegen Manta Manta zweiter Teil, weil der Drehbuchautor des ersten Teils quasi jetzt auch gar nicht am Erfolg des zweiten beteiligt ist, das geistige Eigentum nicht mehr weiter honoriert wird. Und macht es das so schwierig, dass geistiges Eigentum manchmal einfach nicht wirklich so klar fassbar ist?
Ich denke schon, das ist natürlich etwas, wo dann die meisten, die an dem Film beteiligt sind, auch ja gar keinen Kontakt zu den Drehbuchautoren haben und das als gegeben hinnehmen, was da steht. Und insofern ist es schon da so, dass das geistige Eigentum nicht so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich sein sollte. Und natürlich für die Zuschauer und Zuschauerinnen umso schwieriger, weil sie natürlich meistens die Schauspieler und Schauspielerinnen dann sehen. Und der Name, der dann sehr prominent mit verbreitet wird, ist meistens die Regie. Und insofern ist in der Öffentlichkeit tatsächlich die Wahrnehmung auch sehr schwierig. Und das ist schade, das sollte sich ändern, wird sich, denke ich, auch eventuell noch weiter ändern durch die Serien und das Showrunner-Tum, was aus Amerika kommt. Und insofern kann man ein bisschen hoffen, dass sich da die Wahrnehmung und das Wahrnehmen von der geistigen Leistung in Zukunft auch verändern wird.
Sie beobachten ja die Situation in Amerika ziemlich genau, auch als Drehbuchautor, sind auch häufiger in Amerika, kennen natürlich auch viele amerikanische Drehbuchautoren, die da ja in einer Gilde organisiert sind, in einer sehr starken Gewerkschaft. Ist das vergleichbar mit Deutschland?
Das ist nicht vergleichbar, weil wir ja tatsächlich gar keine Gewerkschaft haben. Wir sind ein Verband. Die Amerikaner haben ja ähnlich wie bei uns andere Berufe eine ganz normale Gewerkschaft. Die darf auch streiken, was sie ja gerade auch tut. Und bei uns ist es ja viel lockerer. Wir könnten als Drehbuchautoren in Deutschland in der Form gar nicht streiken. Und insofern fehlt uns da die organisatorische Durchsetzungskraft, die die da haben und die sie jetzt auch gerade ausnutzen, indem sie sagen, nee, mit den Angeboten, die ihr uns macht, was die zukünftige Verwertung betrifft, was die finanzielle Entschädigung betrifft, was den Einsatz der KI betrifft, sind wir nicht zufrieden und darum treten wir in den Ausstand, was man ja auch spürt in Amerika noch mehr als bei uns, weil die ganzen Daily Shows nicht mehr laufen, weil keine Filme mehr produziert werden, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht mehr zu den Premieren kommen und deshalb die Premieren verschoben werden bis ins nächste Jahr. Also es ist für die amerikanische Film- und Fernsehindustrie im Moment eine sehr schwierige Situation.
Auf den ersten Blick, man spürt erstmal nicht so direkt was als Konsument, als Zuschauer. Irgendwas läuft schon weiter, es kommen weiter Filme in die Kinos. Man spürt es aber, glaube ich, auf die lange Zeit, das hat man ja auch beim letzten Drehbuchstreik gemerkt und vor allen Dingen auch die enormen Kosten, die das erzeugt hat, dass da die Maschinerie wirklich ins Stocken gerät und wir von diesem Drehbuchstreik wahrscheinlich noch die nächsten 5 Jahre was haben werden.
Unbedingt. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lange dieser Streik auch noch dauert. Man ist ja damals schon, es begann ja im Mai, davon ausgegangen, dass es so bis ungefähr September dauert. Von dieser Prognose gehen jetzt alle mehr oder weniger natürlich logischerweise weg. Im Moment hofft man, dass es im Oktober soweit ist. Da sind mehr und mehr Leute aber auch skeptisch, was das betrifft. Horrorszenarien sagen, es geht bis ins Jahr 2024 rein. Das wäre natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr unangenehm, weil es tatsächlich pro Tag enorme Kosten verursacht auch.
Eine der großen Forderungen in Amerika ist ja zum einen natürlich gesehen zu werden, mehr beteiligt zu werden, an den Einnahmen beteiligt zu werden, mehr Rechte zu haben und natürlich auch die Angst vor künstlicher Intelligenz, die in Zukunft unter Umständen schlechtere Drehbücher schreiben könnte. Sie kennen sich gut aus, Herr Oliver Schütte, mit künstlicher Intelligenz und wie das im Drehbuchbereich genutzt werden könnte. Sind diese Ängste berechtigt?
Einerseits schon, weil natürlich ein Studio jederzeit ganze Drehbücher von Serien einpflegen könnte und sagen könnte zur KI, schreib mir das nochmal. Die KI ist im Moment schon so weit, dass sie das auf einem sehr niedrigen Level tun kann. Davor haben die Drehbuchautorinnen und Autoren in Amerika natürlich berechtigte Angst. Auf der anderen Seite ist natürlich die Qualität der menschlich geschriebenen Drehbücher überhaupt nicht zu vergleichen mit der von der KI geschriebenen. Aber in ganz bestimmten Produktionen, mit ganz bestimmten Studios, die sagen, das interessiert uns letztendlich gar nicht die Qualität, sondern Hauptsache, da wird was gedreht, ist das natürlich tatsächlich schon eine große Gefahr. Insofern ist es richtig, dass die amerikanischen Drehbuchautoren da streiken und sagen, wir wollen da Pflöcke reingetrieben haben in den Boden und wollen festlegen, nein, unsere Drehbücher dürfen nicht gescannt werden durch die KI. Nein, wir wollen im Writers Room, das ist ja der Raum, wo mehrere Autoren und Autoren zusammensitzen und die Serienfolgen schreiben, da wollen wir keine KI mit am Tisch haben. Das sind alles berechtigte Forderungen. Auf der anderen Seite, die KI gibt es schon und es gibt die Möglichkeit tatsächlich für Autorinnen und Autoren die KI gut zu nutzen als so eine Art Sparringspartner. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was die Amerikaner jetzt gar nicht meinen, wenn sie da streiken. Und ich denke, das wird sich tatsächlich in der Zukunft durchsetzen, dass Autorinnen und Autoren durchaus mit der KI arbeiten, aber eher so als Co-Partner, mit dem man mal Gedanken austauschen kann, mit dem man mal was ausprobieren kann.
Wie verbreitet ist es in Deutschland?
Na, so lange gibt es das ja noch nicht, aber ich kriege von Kolleginnen und Kollegen mit schon, dass sie tatsächlich auch durchaus damit arbeiten. Ich kriege auch mit durchaus, dass Produktionsfirmen sagen, wir wollen damit arbeiten. Aber es verlangt natürlich mehr als nur einfach mal irgendwas einzugeben. Das ist sowieso klar, man kann die KI noch nichts schreiben lassen und sagen, das machen wir jetzt, sondern es bedarf immer der menschlichen Betreuung, also sprich von Autorinnen und Autoren, die da eine Ahnung haben von Dramaturgie, von Dialogführung und so weiter und so fort. Da denke ich, wird also die KI in nächster Zukunft noch nicht diese Arbeit, die klassische Arbeit von Autorinnen und Autoren übernehmen. Aber wie gesagt, auch da wird sie wahrscheinlich eine Hilfe sein.
Ich denke mal, wir kommen damit an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Was wünschen Sie sich als Drehbuchautor, als Autor für die Branche und auch vielleicht für sich selbst?
Ich denke tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass die Wahrnehmung weiter so geht, dass Drehbuchautoren auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Das heißt, dass man weiß, wer hat diese Serie geschrieben, wer hat es gemacht, wer hat sich das ursprünglich ausgedacht. Das wird nämlich dazu führen, dass das Verhältnis untereinander in der Branche mit Regie, mit Produktion eine andere ist, dass die Arbeit mehr wertgeschätzt wird und man insofern auch mehr Kraft hat, seine eigene Vision umzusetzen. Und Filme und Serien sind eine Vision von Menschen, die sich das ausdenken. Und dass das ernst genommen wird und wahrgenommen wird, das hoffe ich mir von der Zukunft und bin sowohl pessimistisch als auch optimistisch, was das betrifft. Da ich aber grundsätzlich immer eher Optimist bin, überwiegt jetzt der Optimismus.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.